NDR Info. Echo des Tages.
Oberbürgermeisterwahl in Köln, das ist normalerweise eine Routineangelegenheit. Doch das sollte es in diesem Jahr nicht sein und seit gestern schon gar nicht. Genau einen Tag vor der Wahl wurde die Spitzenkandidatin eines Drei-Parteien-Bündnisses mit einem Messer angegriffen. Henriette Ricker wurde dabei schwer verletzt. Die Wahl fand trotzdem statt und die Menschen sind nachdenklich ins Wahllokal gegangen.
Mit einem sehr komischen Gefühl, weil mich das schon ziemlich erschrocken hat. Ändert nichts an meiner Wahlentscheidung, aber schockierend finde ich das schon.
Ich habe gestern gedacht, vielleicht wird alles abgesagt.
Ich glaube, das wird mehr Leute mobilisieren. Es werden mehr diese Personen so aus emotionalen Gründen wählen, denke ich mir.
Also ich denke, jetzt muss man erst recht zur Wahl gehen. Ich wäre auch zur Wahl gegangen, aber das bekräftigt einen noch.
Dazu später mehr in der Sendung. Außerdem im Echo des Tages. Die Bundeskanzlerin verhandelt mit der Türkei über Flüchtlingsfragen. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird an den Deutsch-Iraner Navid Karmani verliehen. Und in der Schweiz ist die Parlamentswahl mit dem befürchteten Rechtsruck zu Ende gegangen. Im Studio Jochen Fischer. Einen schönen guten Abend. Europa will die Türkei mehr einbinden in die Lösung der Flüchtlingsfrage. Das war bereits beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten in Brüssel zu sehen. So einfach wie selten konnte Erdogan dort Hilfszusagen entgegennehmen. Der Plan der Europäer, die Türkei baut Flüchtlingslager auf und erhält dafür Geld von der EU. Die Rede ist von bis zu 3 Milliarden Euro. Das aber ist den Türken offenbar zu wenig. Sie wollen mehr Anerkennung. Schließlich ist das Land Beitrittskandidat. Und darüber hat Bundeskanzlerin Merkel heute in Ankara mit ihrem türkischen Kollegen Davutoğlu gesprochen. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten berichtet.
Die Türkei ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge in Richtung EU. Die meisten Flüchtlinge wollen nach Deutschland. Grund genug also, mit der türkischen Führung zusammenzukommen, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
Deutschland hat ein Interesse an einer guten Entwicklung in der Türkei, an einer stabilen Türkei.
Die Verhältnisse sind gegenwärtig nicht stabil. Im Südosten des Landes herrscht vielerorts Ausnahmezustand. Im ganzen Land herrscht Wahlkampf. Kanzlerin Merkel, so zürnte die türkische Opposition, leiste Wahlkampfhilfe für die islamisch-konservative AKP.
Ich gehe davon aus, dass hier faire, freie Wahlen stattfinden in der Türkei. Und trotzdem muss man ja arbeiten und reden. Und das haben wir heute in sehr guter Weise getan.
Die Türkei soll mehr Flüchtlinge im Land halten, damit diese eben nicht nach Deutschland kommen. Die EU winkt mit Geld, von bis zu 3 Milliarden Euro ist die Rede. Deutschland werde seinen Beitrag dazu leisten, verspricht die Kanzlerin. Die Türkei will aber ein bisschen mehr als nur Geld, zum Beispiel Visaerleichterungen für ihre Staatsbürger im Schengen-Raum.
Deutschland ist hier bereit, unterstützend tätig zu sein. Gleichzeitig bieten wir an, den beschleunigten Visa-Prozess zu unterstützen. Es sind hier ja verschiedene Anforderungen in diesem Visaprozess zu erfüllen und wo immer Deutschland unterstützen und helfen kann, die notwendigen Standards zu erreichen, soll das von Deutschland auch geschehen.
Deutschland habe aber Bedingungen, stellt die Kanzlerin klar und sie nennt eine von ihnen.
Im Gegenzug erwarten wir, und das ist ja auch in dem Migrationspapier zwischen der EU und der Türkei vereinbart, dann auch die schnellere Einführung der Rückübernahmeabkommen. Das Rückübernahmeabkommen gilt ja bereits, aber es gilt noch nicht für die Drittstaatenangehörigen. Und man würde eine zeitliche Parallelität aber jetzt sehr beschleunigt schaffen zwischen Visa-Liberalisierung und Visa-Befreiung und gleichzeitig diesem Rückübernahmeabkommen für Angehörige von Drittstaaten.
Der innenpolitische Druck auf die Kanzlerin ist inzwischen immens. Die Türkei soll ihr in der Flüchtlingsfrage beistehen. Angela Merkel bietet Ankara noch ein zweites Zuckerbrot. Wiederaufnahme und Beschleunigung der EU-Beitrittsverhandlungen.
Deutschland ist bereit, noch in diesem Jahr das Kapitel 17 zu öffnen, die Vorbereitung für 23 und 24 zu treffen.
In Kapitel 17 geht's um Wirtschafts- und Finanzfragen. In den Kapiteln 23 und 24 geht's um Grundrechte, Freiheit und Sicherheit. Etwas, worüber in diesen Zeiten in der Türkei dringend gesprochen und was auch dringend umgesetzt werden muss.
In der Paulskirche in Frankfurt am Main ist heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an den deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Karmani. Der ist ein politischer Preisträger, einer, der den Zustand der islamischen Welt schonungslos analysiert und die Probleme dort benennt. Ungewöhnlich für einen Friedenspreisträger, Krieg als Mittel der Politik schließt er nicht aus. Rainer Hartmann berichtet von der Preisverleihung.
In Deutschland leben viele Menschen unterschiedlicher nationaler und religiöser Herkunft. Einer wie der 47-jährige Navid Kermani, in Deutschland geboren als Sohn iranischer Einwanderer, ist da aktuell eine der wichtigsten Stimmen in unserer Gesellschaft. So sehen das die Preisverleiher. Kermani ist, wenn man so will, der Mann der Stunde. Norbert Miller, der Literaturwissenschaftler, als Laudator sagt:
Die Jury hat den Friedenspreis in einem Augenblick, da die Fluchtbewegungen das Ausmaß einer Völkerwanderung erreicht haben, an Navid Kermani vergeben.
Und der redet Klartext. Die Flüchtlingsströme, sagt Kermani, zeigten an, wo sich viele Muslime ein besseres Leben erhoffen, jedenfalls nicht in religiösen Diktaturen. Kermani prangert die islamische Welt an in ihrem derzeitigen Zustand.
Unter Berufung auf den Islam werden in Afghanistan Frauen gesteinigt, in Pakistan ganze Schulklassen ermordet, in Nigeria hunderte Mädchen versklavt, in Libyen Christen geköpft, in Bangladesch Blogger erschossen, in Somalia Bomben auf Marktplätzen gezündet, in Iran die bedeutendsten Werke der Gegenwartsliteratur verboten, im Jemen Sunniten und Schiiten aufeinander gehetzt.
Große Literaten wie Goethe, Lessing oder Joyce hätten ja nicht unter geistiger Umnachtung gelitten, dass sie fasziniert waren von der islamischen Kultur, sagt Kermani. Aber vieles davon sei jetzt kaputt. Es gibt keine islamische Kultur mehr, sagt der Islamwissenschaftler ganz direkt. Und zur Flüchtlingskrise: Es sei beglückend zu sehen, wie viele Menschen in Europa, besonders auch in Deutschland, sich für Flüchtlinge einsetzen. Aber dieser Protest und diese Solidarität seien oft noch zu unpolitisch.
Wir führen keine breite gesellschaftliche Debatte über die Ursachen des Terrors und der Fluchtbewegung und inwiefern unsere eigene Politik vielleicht sogar die Katastrophe befördert, die sich vor unseren Grenzen abspielt.
Der Westen, so Kermani, müsse sich einmischen, womöglich militärisch.
Eine Organisation wie der Islamische Staat mit hochgerechnet 30.000 Kämpfern ist für die Weltgemeinschaft nicht unbesiegbar. Sie darf es nicht sein.
Am Ende seiner Rede hat der Muslim Navid Kermani das Publikum in der Frankfurter Paulskirche aufgefordert, ihm nicht zu applaudieren, sondern zu beten. Für die Christen, die vom IS in Syrien und im Irak entführt worden sind. Ein außergewöhnlicher Moment nach einer meinungsstarken Rede. Der Preis an Navid Kermani ist hoch verdient, so sehen es die meisten, auch der ARD-Literaturkritiker Dennis Scheck.
Das sind in diesen politisch bewegten Zeiten genau die Figuren, die intellektuelle Orientierung suchen. Ich kann mir keine bessere Wahl vorstellen als Navid Kermani.
Und auch das Publikum in der Paulskirche ist überzeugt und angetan von diesem Preisträger.
Absolut verdient, ja.
Der Mann ist ein kluger Kopf und der weiß viel. Und das gibt er auch wieder. Und ich finde es auch toll, dass er sich jetzt vor allem in die Flüchtlingsdebatte so einmischt.
Ja, mehr als berechtigt. Das ist genau der richtige Preisträger zur richtigen Zeit.
In Frankfurt am Main, da feiert sich die Buchbranche auf der Buchmesse. Die Situation der Verlage war bislang von der Angst vor dem Buchriesen Amazon geprägt, der den Markt beherrschte. Das, so analysiert Katharina Marenholz nun in ihrem Kommentar, das sei nun vorbei. Das gedruckte Buch und das elektronische Zeitalter, sie hätten sich versöhnt.
Das Trauma ist endlich überwunden. E-Book, Self-Publishing, TTIP und am allerschlimmsten Amazon. Jahrelang verhielt sich die Buchbranche wie das Kaninchen vor der Schlange. Auf der Buchmesse wurde regelmäßig schon in der Eröffnungs-PK das gedruckte Wort beschworen und beteuert, dass das mit dem Internet schon nicht so schlimm würde. Dass Verlage weder durch Amazon noch durch Self-Publishing überflüssig würden, dass der stationäre Buchhandel unverzichtbar wäre und dass die Buchpreisbindung, oh bitte und unbedingt, niemals fallen dürfte. Es war ein bisschen wie das Schreien im Walde. Denn tatsächlich wurde Amazon größer und fieser, handelte ungeheure Rabatte aus und übernahm immer mehr Verlagsaufgaben. Librica dagegen, die eigene Online-Plattform des Börsenvereins, lief mäßig. Der buchhandelseigene E-Reader Tolino ebenfalls. Viele kleine Buchläden mussten schließen. TTIP bedrohte die Buchpreisbindung. Die gesamte Branche schien paralysiert. Doch in diesem Jahr präsentierte man sich auf der Buchmesse mit neuem Selbstbewusstsein. Und das, obwohl die Umsatzzahlen gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Das könne noch werden bis zum Ende des Jahres, meinte Börsenvereinschef Heinrich Riedmüller-Lessig. Viel wichtiger sei doch, dass sich die Branche weiterentwickelt hat. Huch, die Herren des Buches, relaxed wie lange nicht mehr? Statt Gutenberg wurde die Meinungsfreiheit beschworen. Man kreiste nicht mehr um sich selbst auf der Buchmesse. Wie schön! Man macht sich locker. Das mag zum Teil daran liegen, dass Amazon mit seinem Rabattkampf vor allem den großen Buchhandelsketten geschadet hat, die ohnehin nicht so wohl gelitten waren, weil sie nämlich ebenfalls die Preise im Einkauf gedrückt und so die unabhängigen Buchläden bedroht haben. Das mag auch daran liegen, dass das E-Book längst nicht die befürchteten Wachstumsraten wie in den USA erreicht. Es ist aber als Ausspielweg etabliert und die Verlage fangen an, ihre neuen Publikationsmöglichkeiten zu nutzen. Zur Entspannung trägt sich ja auch bei, dass die Buchpreisbindung gesichert scheint, trotz TTIP. Der Hauptgrund aber für die neue Gelassenheit ist, dass die Branche tatsächlich im digitalen Zeitalter angekommen ist. Der Tolino Reader hat durch neue Kooperationspartner die Kurve gekriegt und jetzt sogar den Kindle, das Konkurrenzprodukt von Amazon, überholt. Noch entscheidender, Buchhandel.de, die gemeinsame Online-Plattform der deutschen Buchhändler, hat sich durchgesetzt. In diesem Jahr gibt es außerdem die App, die das Bestellen beim Lieblingsbuchhändler noch einfacher macht. So werden Geschäfte heutzutage gemacht. Geht doch! Es hat lange genug gedauert, bis die Branche das gemerkt hat. Zum Glück nicht zu lange.
Der Kommentar von Katharina Marenholz. Nach mehr als 3 Jahren bekommt Ägypten wieder ein Parlament. Ab heute wählen die Bürger in mehreren Etappen. Aus den zurückliegenden Parlamentswahlen Ende 2011, da ging die Partei der islamistischen Muslimbrüder als stärkste Kraft hervor. Gemeinsam mit den noch radikaleren Salafisten der Nur-Partei dominierten sie das Parlament. Doch im Juni 2012, da löste das oberste Gericht in Kairo die Kammer auf, weil das Wahlgesetz gegen die Verfassung verstoßen haben soll. Martin Durm berichtet aus unserem Studio in Kairo.
3 Jahre hat es in diesem von Umsturz und Krise gezeichneten Land keine Volksvertretung gegeben. Aber das soll sich nun ändern. Ägypten wählt. 27 Millionen Frauen und Männer sind aufgerufen, ihre Stimmen für ein neues Parlament abzugeben. Nur in den Gassen des Kairener Stadtviertels Imbaba ist davon wenig zu spüren. Die Leute drängen sich vor den Marktständen, ärgern sich über die hohen Preise für Obst und Gemüse. Das Wahllokal ist in einer Schule gleich nebenan. Davor stehen Polizisten, Geheimdienstler in Zivil und hinter aufgetürmten Sandsäcken 2 Soldaten mit Maschinenpistolen. Wo, bitteschön, sind die Wähler? Naja, die kommen bestimmt später noch, sagen ein paar junge Männer. Jetzt scheint eben die Sonne so sehr, da geht man nicht wählen. Und dann außerdem, viele sind bei der Arbeit. So gegen Abend werden die dann vielleicht hier sein und wählen. 2012 bei der ersten Parlamentswahl nach der Revolution standen die Ägypter noch stundenlang an, um wählen zu dürfen. Heraus kam damals ein von Moslembrüdern und Salafisten beherrschtes Abgeordnetenhaus. Die Moslembrüder sind mittlerweile verboten. Mursi, ihr gestürzter Präsident, sitzt im Gefängnis. Nun also der zweite Versuch, diesmal unter der Präsidentschaft des früheren Armeegenerals Sisi. Ich erwarte, so Gott will, dass es ein gutes Parlament wird, sagt einer der jungen Männer. Ich hoffe, dass es in Ägypten Freiheit und Demokratie geben wird und dass wir frei wählen können. Was bei dieser Parlamentswahl allerdings fehlt, ist eine echte, als Partei organisierte Opposition. Deren Existenz wird allein schon durch die Wahlgesetze verhindert. Von den insgesamt fast 600 Abgeordneten werden gerade mal ein Viertel über Parteilisten gewählt. Die große Mehrheit in der künftigen Volksvertretung ist den sogenannten unabhängigen Kandidaten vorbehalten. Starke Parteien wird es also nicht geben. Stattdessen aber, so befürchten Kritiker, eine parlamentarische Masse aus Ja-Sagern und Opportunisten. Die meisten unabhängigen Kandidaten, 90-95%, spekulieren darauf, dass sie als Abgeordnete möglichst nah an den Präsidenten kommen, sagt der Journalist Khaled Daoud. Sie wollen alle the President's Man sein. Geschäftsleute, Unternehmer, auch Männer des alten Mubarak-Systems drängen auf die Abgeordnetensitze. Manche Kandidatenliste nährt den Verdacht, dass es weniger um Politik als um persönliche Vorteile geht. Wir kennen die, sagen die Leute in der Marktstraße. Wir haben 30 Jahre lang unsere Erfahrung mit denen gemacht. Manche Kandidaten haben sogar ihre Namen geändert. Aber wir kennen sie und wir wählen sie nicht. Theoretisch hat das Parlament zwar das Recht, die Exekutive und damit auch den amtierenden Präsidenten Sisi zu kontrollieren. In der Praxis aber, meint Khaled Daoud, soll es doch nur die autoritäre Politik Sisis parlamentarisch legitimieren. Die Frage ist jetzt, wie wird sich dieses Regime verhalten, sagt er. Wird es demokratische Prozesse fördern oder wird es sich am alten System orientieren? Ein Mann beherrscht das Land. Das ist unser Problem. Wir erleben einen Rückfall in die Vergangenheit, statt etwas Neues zu wagen.
Von Ägypten in die Schweiz. Bei der Parlamentswahl dort, da zeichnet sich erneut ein Sieg der rechtsnationalen Schweizerischen Volkspartei ab. Hochrechnungen und ersten Ergebnissen zufolge aus den Kantonen hat die SVB ihre Position als stärkste politische Kraft ausgebaut. Die Partei hat ihren Wahlkampf voll auf die Begrenzung der Zuwanderung ausgerichtet. Hans-Jürgen Maurus mit einem ersten Überblick.
Bei den Schweizer Parlamentswahlen räumt die SVP ab. Die Schweizerische Volkspartei kann nach den bisher ausgezählten Stimmen aus 19 Kantonen im Nationalrat und Ständerat 9 Sitze dazugewinnen. Aber auch die Schweizer Liberalen punkten, sie bringen es bisher auf 5 Sitze zusätzlich. Grüne und Grünliberale verzeichnen dagegen Stimmenverluste. Damit bahnt sich ein Rechtsrutsch an, der nach Einschätzung von FDP-Parteichef Philipp Müller kaum überraschend ist.
Es war zu erwarten, dass die SVP zulegt im Zeichen der Flüchtlingsbewegungen, die Richtung Europa strömen. Das ist das thematische Umfeld, das ich immer erwähnt habe, das ganz entscheidend ist für die Wahlergebnisse.
SVP-Chefideologe Christoph Blocher ist es gelungen, seine Tochter Magdalena als neue Nationalrätin für den Kanton Graubünden durchzubringen. Die Unternehmerin begründet den Erfolg der Nationalkonservativen so.
Sicher die Wirtschaftskompetenz, die ich als grösste Unternehmerin mitbringe, aber auch die SVP-Argumente. Wir haben eine klare Position, Flüchtlinge, Europapolitik, aber auch Deregulierung, wirtschaftsfreundliche Standortkonditionen. Und das hat überzeugt, schlussendlich, trotz Wissenverbindungen alles.
Dass die anhaltende Flüchtlingskrise in Europa sich auch auf die Schweizer Wahlergebnisse auswirken würde, war erwartet worden. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz ist bei der Bewertung der Wahlergebnisse noch vorsichtig, betont gleichwohl,
dass natürlich der angestrebte schleichende EU-Beitritt über einen Anbindungsvertrag, der angestrebt wird von der Bundesratsmehrheit, aber auch von der Parlamentsmehrheit, dass der die Bevölkerung bewegt, dann das Asylchaos, das auch in unserem Land am Zunehmen ist. Man unterscheidet nicht mehr zwischen echten Flüchtlingen und Asylmissbrauchen, das heißt Wirtschafts- und Sozialmigranten. Man stellt auch fest, dass die Bevölkerung beunruhigt ist, dass die Parlamentsmehrheit Volksentscheide nicht mehr korrekt umsetzen will. Und das ist eine Kumulation von Fakten, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass wir jetzt auf gutem Weg sind. Ja.
Die Schweizer Sozialdemokraten behaupten sich und legen in mehreren Städten zu. Lange Gesichter dagegen bei den Grünen und Grünliberalen. Sie verlieren mehrere Sitze und müssen auch prozentual teilweise erhebliche Einbußen verkraften. Gegen 19 Uhr soll eine erste Hochrechnung vorliegen. Doch der Trend ist eindeutig. Die Mitte-Rechtsparteien werden gestärkt, die Linken geschwächt. Sollte die SVP sogar einen historischen Sieg schaffen, wird ein erneutes Gezerre um einen zweiten Kabinettssitz im Bundesrat beginnen. Den fordert die SVP schon lange.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.48 Uhr. In Köln, da sind die Wahllokale mittlerweile bereits eine Dreiviertelstunde geschlossen. Dort stand ja der Posten des Oberbürgermeisters zur Wahl. Überschattet war diese Abstimmung von der Messerattacke auf die parteilose Kandidatin Henriette Reker gestern auf einem Kölner Wochenmarkt. Und Frank Überall hat für uns diese Wahl heute tagsüber verfolgt. Herr Überall, kann man bereits sagen, wer gewonnen hat zu diesem Zeitpunkt?
Das kann man bis zu einem gewissen Grad schon sagen. Es gibt einen ganz klaren Trend. Mehr als zwei Drittel der Stimmen sind bereits ausgezählt. Und da liegt Henriette Reker deutlich vorn. Spannend ist jetzt noch, ob sie es im ersten Wahlgang wirklich schafft. Sie hat im Moment nach den alleraktuellsten Zahlen knapp 52% der Stimmen. Jochen Ott von der SPD kommt auf etwa 33% der Stimmen. Jetzt muss man wissen, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, muss man eben über die Hälfte der Stimmen die absolute Mehrheit erringen. Im Moment sieht das für Henriette Reker ganz gut aus. Es ist aber noch die Frage, ob in den allerletzten Stimmbezirken möglicherweise sich noch was dreht. Aber es scheint so zu sein, dass wir an diesem Abend heute möglicherweise noch eine neue Oberbürgermeisterin für Köln bekommen, nämlich Henriette Reker, die Kandidatin, die parteilos ist und von CDU, Grünen und FDP und auch Freien Wählern hier in Köln unterstützt wurde und auch eine ganz klare Niederlage für den Kandidaten der SPD erleben werden.
Kann man so sagen, das Attentat hat eine Mobilisierungswirkung gehabt? Also wie groß war der Schatten, der über diese Abstimmung hing?
Na, es gab ja zwei große Einflüsse. Zum einen die Verschiebung der Wahl aufgrund einer Stimmzettelpanne, zum anderen eben dieses angesprochene Attentat, dieser Mordanschlag. Und es ist spannend, dass genau diese Ergebnisse Anfang September beim Westdeutschen Rundfunk und Infratest DIMAP bereits schon vorausgesagt wurden. Ein Stimmungsbild, damals eine repräsentative Umfrage, hatte ziemlich genau diese Ergebnisse ergeben, nämlich 51% für Reka und 36% für Ott. Das liegt jetzt sehr, sehr nah dran. Das heißt, diese ganzen Einflüsse hatten offensichtlich nicht so viel Einfluss dann auf das tatsächliche Ergebnis, wenn es sich jetzt so stabilisieren sollte. Die Wahlbeteiligung mit 40% ist niedrig. Und eine große Schwierigkeit gibt es jetzt noch. Henriette Reker kann die Verkündung dieses Wahlergebnisses auch am Krankenbett im Moment nicht aktiv mitverfolgen. Nach unseren Informationen ist sie in ein künstliches Koma verlegt worden, was aber nur eine gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme nach Notoperationen ist. Sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ärzte geben ihr auch eine sehr gute Chance, wieder komplett gesund zu werden. Aber sie ist eben jetzt noch in einem künstlichen Koma.
Der Täter, der Attentäter, der war ja gestern unmittelbar nach der Tat bereits festgenommen worden. Gibt es über diesen Mann Neuigkeiten?
Zum einen ist er mittlerweile ins Gefängnis geschickt worden. Es liegt ein Haftbefehl vor, den ein Richter heute ausgestellt hat. Wir wissen, dass er in seinen Einlassungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass er selbst ein fremdenfeindliches Motiv hatte, dass er sich gegen Flüchtlingspolitik wenden wollte. Und er soll wohl auch in den 90er Jahren in der rechten Szene aktiv gewesen sein, hat selbst wohl angegeben, dass er auch im Gefängnis gesessen hat. Und da wird es dann schwierig für die Ermittlungsbehörden. Polizei, Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz beschäftigen sich mit dieser Person. Und die Schwierigkeit ist, an diesem Wochenende bei diesen Taten, die lange herliegen sollen, über die er nur selbst Angaben gemacht hat, da kann man im Moment in den Akten nicht nachgucken, was los ist. Man kommt an die Akten im Moment nicht dran. Im Internet kursieren viele Informationen auch von Antifa-Gruppen, die nochmal berichten, was in den 90er Jahren dort geschehen sein soll. Er soll gewalttätig in der rechtsextremen Szene im Rheinland aktiv gewesen sein. Offizielle Bestätigungen von den Behörden haben wir dazu bisher noch nicht.
In Köln, da haben die Bürger das Oberbürgermeisteramt heute vermutlich neu besetzt. Wenn sich die Ergebnisse so bestätigen, dann könnte der Posten an Henriette Reker gehen, die gestern bei einem Attentat schwer verletzt worden war. Soweit die Informationen von Frank Überall live aus Köln. Nach den Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist der Deutsche Fußballbund mit Präsident Wolfgang Niersbach in die Offensive gegangen. Die Anschuldigungen werden vehement bestritten. Niersbach schließt einen Stimmenkauf kategorisch aus. Die Verantwortlichen der Fußball-WM 2006 kämpfen gegen den dunklen Schatten über dem Sommermärchen und schalten nach den im Spiegel erhobenen schweren Anschuldigungen nun in den Angriffsmodus. Tim Brockmeier.
Die Fronten sind geklärt. Der Spiegel klagt an, Redakteur Gunter Latsch.
Es gibt Dokumente, die sehr, sehr eindeutig sind. Wir sind sicher, dass es schwarze Kassen gab.
Der DFB verteidigt sich, streitet ab, Präsident Wolfgang Niersbach.
Die WM war nicht gekauft.
Und die deutsche Fußballprominenz steht zumindest momentan noch hinter dem Deutschen Fußballbund. Von Rudi Völler.
Ich bin mir ganz sicher, dass da nichts dran ist.
Bis hin zu Lothar Matthäus.
Ich glaube, gerade weil ich die Leute kenne, an ihre Unschuld.
Klar ist allen aber auch, dass jetzt zwingend aufgeklärt werden muss. Über dem Sommermärchen hängt seit Freitag ein Schatten, den es zu entfernen gilt, findet auch Ex-Werder Bremen-Manager und mittlerweile Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für Sport, Willy Lemke.
Das wäre absolut das Schlimmste, was dem deutschen Fußball im Augenblick passieren könnte. Und von daher denke ich, ist das sehr, sehr wichtig, das total aufzuklären. Und wenn dann irgendetwas dabei hängen bleibt, dann wird es sehr schwer, da ohne ein komplettes Erdbeben davonzukommen.
Die Aufklärung wurde eingeleitet, sagt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach.
Zur Aufklärung haben wir verbandsintern den Kontrollausschuss eingeschaltet, sowie eine externe internationale Wirtschaftskanzlei hier in Frankfurt.
Auch die FIFA startete unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe durch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Untersuchung. Insbesondere sollen die Hintergründe der 6,7 Millionen Euro Zahlung im Jahr 2005 durch den DFB an die FIFA geklärt werden. Die Fronten sind geklärt. Die Aufarbeitung hat begonnen. Es scheint momentan völlig offen, ob sie zugunsten der Anklage.
Wir sind sicher, dass es schwarze Kassen gab.
Oder der Verteidigung.
Ich kann versichern, dass es definitiv keine schwarzen Kassen gegeben hat.
Ausgeht.
Ja, mittlerweile hat sich auch Franz Beckenbauer geäußert. Er habe niemandem Geld zukommen lassen, um die Fußball-WM nach Deutschland zu holen. Und er sei sicher, dass dies auch kein anderes Mitglied des Bewerbungskomitees getan habe. Das lässt Beckenbauer über sein Management heute ausrichten. Fortsetzung folgt. Und damit sind wir beim Sport, beim richtigen Sport mit Sarah Schwedmann. An diesem Wochenende steht der 9. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga an mit 2 Spielen. Eines läuft gerade, der VfB Stuttgart empfängt den FC Ingolstadt. Wie steht's?
Ja, knapp 70 Minuten sind gespielt und Stuttgart hat gerade getroffen. Florian Klein in der 59. führt also jetzt mit 1:0 gegen Ingolstadt. Im ersten Sonntagsspiel hat Hannover den Höhenflug des ersten FC Köln gestoppt. Hannover gewann mit 1:0 in Köln, allerdings durch einen irregulären Treffer. Leon Andreasen machte das Tor für Hannover in der 43. Minute, drückte den Ball dabei aus kurzer Distanz, aber wohl mit dem Arm über die Linie.
Für mich persönlich ist das ein bisschen ein komisches Gefühl, weil alle sich darüber aufregen. Ich mache eine Bewegung Richtung Ball, das geht natürlich alles sehr schnell. Der Torwart ist an den Ball, bevor der zu mir kommt. Okay, wenn das Handspiel war, okay, dann hätte Schiri das pfeifen können.
Pfeifen können? Nein, pfeifen müssen, findet Kölns Torhüter Timo Horn.
Eine klare Fehlentscheidung. Schiri hat in der Halbzeit zu mir gesagt, dass er es nicht sehen konnte, weil Andreasen im Rücken zu ihm stand. Aber da muss es der Linienrichter sehen. Und ich glaube, auch jeder Spieler auf dem Platz hat es gesehen. Selbst die Hannoveraner haben sich nicht richtig gefreut. Also sehr bitter, dass das heute uns einen Punkt bzw. sogar vielleicht am Ende 3 gekostet hat.
Die Kölner verpassen durch die erste Heimniederlage den Sprung auf Platz 4 der Tabelle. Hannover steht nach 7 Punkten aus 3 Partien nun auf Rang 14.
Ja, auch die zweite Liga hat ja gespielt. Schlusslicht MSV Duisburg hofft auf einen Sieg und Bochum wollte die Tabellenführung verteidigen. Hat das geklappt?
Nein, beides nicht, denn beide Teams mussten Niederlagen hinnehmen. Der VfL Bochum verlor das Spitzenspiel zu Hause gegen RB Leipzig mit 0:1. Trotzdem war Bochums Trainer Gert-Jan Verbeek mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.
Das war ungefähr ausgeglichen, beide Mannschaften. Wir spielen etwas anderes als Leipzig. Die Spieler haben sich kämpferisch sehr gut gehalten, nicht nachgelassen. Und dann sieht man ein Spiel auf ein höheres Niveau, der glücklichste gewonnen hat.
Leipzig verbessert sich durch den Sieg auf Platz 3. Neuer Spitzenreiter der zweiten Liga ist Freiburg. Der SC gewann mit 5:2 gegen Greuther Fürth und hat jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Bochum auf Platz 2. Am Tabellenende bleibt der MSV Duisburg Schlusslicht. Der MSV war in Heidenheim nah dran an einem Punktgewinn, kassierte aber kurz vor Schluss das 0:1 und verlor. Unglücklich, wie Duisburgs Trainer Gino Lettieri findet.
Vom Spiel her hätten wir genauso gut gewinnen können. Das Spiel hätte genauso gut unentschieden ausgehen können. Aber dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen, das ist schon ein bisschen enttäuschend.
Duisburg bleibt also Letzter der zweiten Liga, 1 Punkt hinter 1860 München, 4 Punkte hinter dem KSC. Karlsruhe spielt morgen zum Abschluss des 11. Spieltags bei 1860.
Ja, nun vom Fußball zum Eishockey in der deutschen Eishockeyliga. Da ging es heute ja heiß her bei 2 Derbys im Mittelpunkt. Das rheinische Derby Düsseldorf gegen Köln. Wer hat gewonnen?
Die Düsseldorfer EG hat gewonnen mit 2:1. Damit ist Köln jetzt Tabellendritter. Düsseldorf steht auf Platz 8. Und im zweiten Derby trafen die Krefeld-Pinguine auf die Iserlohn Roosters. Gegen den 4. der Tabelle gab es eine 1:2 Niederlage. Also die Krefeld-Pinguine haben verloren. Außerdem spielt der ERC Ingolstadt gegen die Grizzlies Wolfsburg. Kurz vor Schluss steht es da 5:4 für Ingolstadt. Und in diesen Minuten empfängt Adler Mannheim die Hamburg Freezers. Da steht es im zweiten Drittel 1:0.
Da können wir noch auf die Handball-Bundesliga gucken. Der 10. Spieltag heute. Wie lauten die Ergebnisse?
Der VfL Gummersbach verliert zu Hause gegen den Tabellendritten, die SG Flensburg-Handewitt, mit 25:32 und ist jetzt 12. Schlusslicht TuS Lübbecke unterlag beim HSV Hamburg mit 29:34. Der Tabellendreizehnte Lemgo musste eine 24:37 Niederlage beim 4. Mehlsungen einstecken. Außerdem trennten sich die Füchse Berlin und Hannover-Burgdorf unentschieden. 28:28.
Dann haben wir noch kurz Zeit fürs Tennis. Angelique Kerber will zum Saisonfinale der weltbesten Spielerinnen in Singapur. Und dazu benötigt sie ja noch einen Sieg. Konnte sie denn beim Turnier in Hongkong landen heute?
Nein, Kerber hat das Finale in Hongkong verloren und damit die vorzeitige Qualifikation für das Saisonfinale der besten 8 Spielerinnen verpasst. Kerber unterlag der Serbin Jelena Jankovic in 3 Sätzen. Sie hat aber in der kommenden Woche die nächste Möglichkeit, sich für das Saisonfinale zu qualifizieren beim Turnier in Moskau. Die Chance auf einen Turniersieg hatte heute übrigens auch noch eine andere Deutsche. Annalena Friedsam stand zum ersten Mal im Endspiel eines WTA-Turniers, und zwar in dem von Linz. Die 21-jährige Friedsam unterlag allerdings der Russin Anastasia Pavlyuchenkova in 2 Sätzen.
Das war das Wichtigste vom Sport heute im Echo des Tages mit Sarah Schwedmann. Und das war auch unsere Sendung Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.